Wir sind zusammen im Namen des Herrn und ich darf Ihnen den Rat am Anfang geben, dass Sie all das, was Sie bekümmert und was Sie bewegt, auf den Herrn wälzen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wir wollen miteinander das Lied singen, Befiehl du deine Wege, 294, und wir singen die Verse 1 und 2 und Vers 4 vom Lied 294. Wir wollen beten. Du, unser lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken an diesem Morgen, dass wir vor dir uns versammeln können und dass du weißt, was uns bedrückt und belastet. Und vor dir dürfen wir all die Sorgen aussprechen, die uns bekümmert. Alle Not, die so manche unter uns durchleiden. Und wir wollen das für uns erfahren und erleben, wie du uns einen Weg bahnst, wo wir sicher und fest gehen können. Und da wollen wir dich herzlich bitten, stärke uns den Glauben, rede zu uns, Herr, dass wir wirklich unter deinem Schutz und unter deinen Flügeln Zuflucht finden. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen und bekennen, was uns belastet und beschwert. Wir beten in der Stille. Die auf dich harren, Herr, kriegen neue Kraft. Dafür danken wir dir. Amen.
Aus erster Hand, nimm alles an.
Von diesem Leben aus erster Hand spricht Gott auch zu Josua, als er das Amt von Mose übernehmen sollte, das Volk Israel ins gelobte Land zu führen. Ich lese aus Josua 1 von Vers 5 bis Vers 9. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Kann für Sie jetzt auch ein ganz praktischer Tipp sein. Erst wenn Sie gehorsam werden gegenüber den eindeutigen Weisungen Gottes, kann Gott Sie segnen. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.
Thank you.
Wir wollen noch einmal von diesem Lied, Befiehl du deine Wege, Verse singen. Die haben viele Generationen vor uns gestärkt und ermutigt. Wir singen von diesem Lied 294, die Verse 5, 6, 7 und 8, 5 bis 8. Ich habe heute eine Geschichte aus dem Alten Testament herausgesucht, über die nie gepredigt wird in unseren Gottesdiensten und die doch für uns so wichtig ist. Es ist von Josua, Kapitel 5, aus dem Josua-Buch. Wie der Fürst über das Heer des Herrn dem Josua erscheint. Vers 13 bis 15. Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn und bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde nieder, betete an und sprach: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. Und so tat Josua. Ich dachte, viele von Ihnen, die sind bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gefordert. Und nicht wenige von Ihnen sogar noch weit mehr als das. Sie haben täglich schwierige Aufgaben zu bewältigen und ich weiß, dass oft noch immer Neues und immer mehr und immer Besseres verlangt wird. Und wie soll man das alles auch noch meistern können? Das ist doch zu schwer und zu viel. Und so klagt man immer wieder über diesen Stress, über diesen Spannungszustand, in dem wir praktisch ohne Pause sind. Sehen Sie, darum habe ich Ihnen von diesem Josua jetzt etwas sagen wollen. Er war ja in einer ganz schwierigen Lage. Er war in das Amt des bewährten, erfahrenen, langgedienten Mose hineingestellt und er musste das Amt in einem Augenblick übernehmen, als es am allerschwierigsten war. Durch die Wüste ziehen, das mag ja noch angehen, aber jetzt dieses fest zugemauerte, militärisch gesicherte Land zu erobern, wie soll er denn das machen? Hinter sich hat er ein Beduinenvolk. Das war ja unlösbar und unmöglich. Da muss ich Ihnen zuerst das sagen, Gott macht Mut, Gott macht Mut. Gott stärkt Leute, die nicht mehr wissen, wie sie die Aufgaben bewältigen sollen, die zu schwer sind und die zu groß sind. Es war in dem Augenblick, als, so steht es jedenfalls hier, als Josua seine Augen aufhob, das hat er öfter getan. Wissen Sie genau, wann das war? Das Volk Israel war über den Jordan oder durch den Jordan durchgezogen und nun lagerten sie bei Gilgal, das ist in einiger Entfernung von Jericho, und sie sahen diese fest bemauerte Stadt mit ihren wuchtigen, riesengroßen Mauern und Wehrtürmen. Und wenn der Josua seine Augen erhob, wie es in der Bibel immer so schön heißt, erhob seine Augen, dann fiel doch die ganze Last auf sein Herz. Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das machen können? Meine Kraft taugt nicht. Oder ist er in der Nacht aufgestanden, unruhig auf und abgegangen, wieder hinübergeblickt, voller Sorge und Angst? Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht, sagt er sich. Und wie er seine Augen erhob mit dem sorgenvollen Blick, plötzlich sieht er eine Person dastehen. Was ist das? Er fragt. Freund oder Feind, wo gehörst du hin? Er sieht das Schwert in der Hand. Und dann wird ihm zugerufen, ich bin jetzt gekommen. Ich bin der Fürst über das Heer Gottes. Sie wissen, dass man Gott nicht sehen kann mit unseren irdischen Augen und das ist gut so. Man kann darüber rätseln und Sie können spekulieren. Was Josua in diesem Augenblick sehen durfte, war es ein Engelsbote oder war es gar Gott in der Gestalt, in der er später sich geoffenbart hat, in der Gestalt Jesu? Es ist gar nicht so wichtig, weil Josua sofort merkt, da tritt mir der lebendige Gott gegenüber und er fällt auf seine Knie und betet Gott an und dieser Wüstenboden, dieser trockene, heiße Wüstenboden dort im Jordantal. Jericho ist ja die tiefstgelegenste Stadt der Welt und war bis heute die Stadt, von der wir wissen, dass sie nach all dem, was Geschichtsforschung herausgebracht hat, die älteste bebaute Stadt der ganzen Weltgeschichte überhaupt ist. Wie da Josua gegenübersteht, dann weiß er plötzlich, hier ist Gottes Heiligtum und ich brauche mich nicht mehr fürchten. Ich brauche keine Angst zu haben. Jetzt, wie geht's denn Ihnen, wenn Sie solch einen Druck haben, wenn Sie solche Sorgenberge belasten? Es wäre ja für Sie sicher auch manchmal ganz ermutigend und stärkend, wenn Sie ein Stück nur von der Gegenwart Gottes sehen könnten. In einem Augenblick, wenn Sie hinter diese Dinge, die Sie belasten, hindurchblicken können und wissen, da ist doch der mächtige Gott und ihm ist es ein kleines, das alles zu lösen, Es wird erzählt von dem Propheten Elisa, dass die Aramäer einmal mit einer ganzen großen Schar von Soldaten fest gerüstet losgezogen sind, um ihn zu greifen und festzunehmen. Und der Diener Elisas kam ganz aufgeregt zum Propheten und sagt: O Herr, o weh, was sollen wir tun? Und der Prophet betet nur ganz ruhig: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und plötzlich sieht er den ganzen Berg voll feuriger Rosse und Wagen. Eigentlich ist es schade, dass wir im Glauben so abhängig sind vom Sehen. Nicht, dass Sie meinen, das sei nur bei Ihnen ein Problem, das ist bei uns allen so. Das war auch bei den großen Glaubenszeugen so. Sogar bei den Zeugen der Auferstehung Jesu war das ein Problem. Und Jesus hat dem Thomas das so ernst zugerufen: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Für uns ist aber das Sehen ganz wichtig. Deshalb hat ja auch das Fernsehen für uns so eine große Bedeutung. Und der Film, das Hören und das Lesen allein, das ist noch nicht das, was uns so sicher macht, sondern wenn wir es sehen können, dann sind wir überzeugt. Das ist für uns überwältigend. Vielleicht ist uns oft gar nicht bewusst, dass man beim Bild noch viel mehr manipulieren kann als beim Wort. Aber Gott will seinen Glauben nicht auf Schaus bauen, auf große, in die Augen stechende Dinge. Gott nötigt uns zum Glauben auf sein Wort hin. Und wenn Sie wissen wollen, wo die höchste Stufe des Glaubens kommt, wenn Sie sagen: Auch wenn ich nichts mehr fühle und wenn ich nichts mehr sehe, auch wenn ich ganz allein durch die finstere Nacht gehe und durchs finstere Tal, ich weiß, er ist bei mir und es kann mir nichts geschehen. Aber selbst ein Josua brauchte noch die Stärkung mit einem kleinen Zeichen. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht abhängig bleiben von sichtbaren Zeichen des Glaubens. Gott fordert von uns einen Glauben, der ihm allein vertraut. Und dieser Glaube ist so stark, dass er sich von nichts mehr schrecken lassen kann. Er ist letztlich auch von allem, was er sehen mag, unabhängig. Das wird im Hebräerbrief, dann in dem großen Kapitel des Glaubens in Hebräer 11 von Mose gerühmt: Er fürchtete nicht des Pharao Grimm. Obwohl er das ja sah, war unabhängig von all dem, was ihm in die Augen stach. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Besser kann man biblischen Glauben nicht umschreiben. Dass einer ganz fest durchs Leben geht und sagt: Egal, was ich sehe und was mich bedrückt und was mir Angst einjagt, ich gehe fröhlich meinen Weg und traue meinem Gott, dem ich wirklich fest vertrauen kann. Und Zinzendorf hat ja in einem Lied diesen Glauben so schön besungen: Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und kann die Allmacht fassen. Wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erdekräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. Da wird der Glaube plötzlich unabhängig von den Erfahrungen, vom Fühlen und vom Sehen. Für uns ist ja die Begegnung mit dem lebendigen Gott genauso unheimlich wie für den Josua. Bleiben wir nochmal stehen, dass dieser Bote Gottes, der ihm da erscheint, ein Schwert in der Hand hat. Das ist der richtende Gott. Nun wusste das ja Josua, weil er schon mit Mose war, als Gott am Sinai sein Gesetz verkünden ließ, und hat gewusst, wie Gott ein heiliger Gott ist. Viele von Ihnen werden vielleicht auch die Erfahrung machen, dass zum ersten Mal, wenn Sie mit Gott in Berührung kommen, dass Sie das erschreckt, dass Sie das aufwühlt, dass Sie Angst bekommen. Das ist gut. Anders können Sie Gott nie entdecken und finden, als dass Sie auch seine Heiligkeit erleben. Darum hat ja Josua, es ist beschrieben in Versen davor, bevor es zu dieser Gottesbegegnung kam, hat er mit dem Volk das Passa gefeiert. Damals in ihrer Zeltstadt haben sie dann das Blut des Opferlammes an die Wände des Zeltes geschmiert zum Zeichen, dass ihre Sünde gesühnt ist. Nun, wir schlachten keine Lämmer mehr, wir brauchen es auch nicht mehr, weil für uns das Blut Jesu wirksamer redet. Und wenn einer von Ihnen sagt, ich brauche das nicht, ich will für meine Schuld selber gerade stehen, möchte ich Sie warnen. Sie können für Ihre Schuld überhaupt nicht gerade stehen. Sie werden gar nicht damit fertig. Wie wollen Sie denn das machen? Es gibt nur eine Lösung für Ihr Leben, dass dieses Blut Jesu Sie frei macht von aller Schuld und dass Sie sagen können, meine Schuld ist weggewälzt. Ich brauche Gott nimmer fürchten. Auch den richtenden Gott mit seinem Schwert nimmer. Meine Schuld ist vergeben, in des Meeres Tiefe geworfen, es ist alles weggetan, es ist alles gut. Und jetzt können Sie wissen, dass uns Gott auch kein anderes sichtbares Zeichen seiner Liebe gibt, als sein Kreuz, wo das verbürgt ist. Ich lass dich nicht los, auch wenn alle Schuld in deinem Leben gen Himmel schreit. Dann sagt Gott, ich bin bei dir, auch in der dunkelsten Nacht. Wissen Sie, die anderen Glaubensbeweise, die Sie sehen mögen, sind alle viel, viel schwächer. Alle Wundererfahrungen sind viel, viel schwächer als dieses sichtbare Zeichen der Liebe Gottes. Weil diese Liebe Gottes stärker ist als aller Aufruhr der Menschen, als alle Menschenschuld, als alles, was in meinem Leben böse sein mag. Da bekennt sich Gott zu mir, so wie er sich zu Josua bekannt hat. Ich will mit dir sein, wie ich mit Mose gewesen bin. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Das sollen sie wissen, so macht ihnen Gott Mut, was sie auch heute bekümmern mag in diesem Gottesdienst. Was sie auch bedrückt im Blick auf die nächsten Tage. Der Herr, dein Gott, ist mit dir. Woher weiß ich das? Weil Jesus am Kreuz für mich starb. Das ist das sichtbare Zeichen der Liebe Gottes. Also Gott macht Mut. Jetzt möchte ich noch sagen, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Josua konnte nicht anders als einfach niederfallen. Aber eigentlich hätte er doch was anderes machen können. Wissen Sie, er hätte ja einfach bedächtig mit dem Kopf nicken können und sagen können, so, aha, ich verstehe das nicht, was du mir sagst. Oder er hätte sagen können, mir ist das zu groß, ich will mal drüber nachdenken. Man kann sich ja ganz verschieden verhalten, wenn Gott uns Mut macht, wenn Gott zu uns redet. Man kann es auf die lange Bank schieben, aber das sollten wir bei Josua lernen. Niederfallen, anbeten. Bei Josua war es schon seit früher Jugend so. Wir kennen sein Leben, er war ja früh zum Helfer von Mose avanciert. Als Mose auf dem Sinai die Gebote Gottes empfing, war Josua unten im Heiligtum und hütete so lange das Heiligtum. Er war ein treuer, verlässlicher Mann. Der Name Josua ist ja der Name, den die Juden heute für Jesus gebrauchen. Jesus ist die lateinische Form des aramäischen Namens Jeschua. Der Herr ist meine Rettung. Der Herr ist meine Hilfe. Das war ein Programm. Und darauf hat Jeschua gebaut. Und dann finden wir ihn wieder, als diese Kundschafter ins gelobte Land hinaufgezogen waren und am Bach Eschkol die Traube abgeschnitten haben und ins Lager der Israeliten brachten. Und dann erzählten sie auch noch von den stark befestigten Städten. Und dann kam eine Katastrophenstimmung auf und das Volk weinte die ganze Nacht und sie waren mutlos und sagten, da kommen wir nie hin, das schaffen wir nicht. Und dann war es Josua und Kaleb, die beiden, die unter das Volk sprangen und sagten, wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns dieses Land geben, wo Milch und Honig fließt. Wissen Sie, was das für ein Glaubensmann war, der Josua? Da hat er die anderen mitgerissen. Fallt nur nicht ab vom Herrn, der Schutz Gottes ist von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nur nicht vor ihnen.
es ist was ganz Großes, wenn Sie andere im Glauben festigen können. Wenn Sie jetzt in den kommenden Tagen zu Menschen gehen, denen das einfach sagen, du darfst Gott vertrauen. Wenn Sie das Lied vorlesen, Befiehl du deine Wege, vielleicht am Krankenbett oder beim jungen Menschen, der verzweifelt ist, weil er seine Prüfung nicht geschafft hat. Wenn Sie es ihm sagen können, der Herr ist mit dir, gib dein Leben in die Hand Gottes. Aber auch ein Josua war angefochten, als er dort vor der stark befestigten Stadt Jericho stand. War er, der so viele andere im Glauben stärken konnte, bestimmt genauso angefochten, wie sie alle auch immer angefochten sein werden. Das wird, solange wir leben, immer wieder ein bedrohter und angefochtener Glaube sein. Und man kann das oft gar nicht so fassen. Ja, ist das wirklich so? Darum war es eine Stärkung, als der Herr ihm sichtbar gegenübertrat. Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich denke nicht, dass der Herr Ihnen ein anderes sichtbares Zeichen geben wird als sein Kreuz. Aber ich muss das Ihnen sagen, dass Sie sich in der Anfechtung nicht hineinreißen lassen in den Zweifel an Gott und plötzlich die Verbindung des Glaubens abschneiden, denn dann fallen wir in bodenlose Tiefen und sind verloren. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben können wir nichts mehr. Darum ist so wichtig, dass wir am Glauben bleiben. Wie hat Jesus seine Jünger scharf angefahren nach der Auferstehung? Er schalt sie, o ihr Törichten, um ihres Unglaubens willen. Trägen Herzens hat er sie genannt, weil sie sich in ihrem Schmerz so fallen lassen, dass ihr nicht glauben könnt. Der Herr fordert auch Glauben von uns. Darum möchte ich mir das zum Beispiel nehmen, wie der Josua niederfällt und die Schuhe auszieht und den Herrn anbetet. Oder wir haben es noch einmal aus den Berichten von Jesus beim Sturm auf dem Meer, in dem schweren Unwetter, als der Kahn plötzlich in großer Not war und die Männer solche Angst um ihr Leben haben. Da sagt Jesus, o ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ja, ist das nicht berechtigt, dass man in solch einer schlimmen Not auch wirklich zweifeln kann? Es mag wohl eine Tatsache sein, dass wir zweifeln, aber Jesus erlaubt uns den Zweifel nicht. Ich sage es noch einmal, es ist niemand unter uns, der nicht in den Zweifel fällt. Manche Zweifler meinen, sie allein seien so hell, dass sie zweifeln. Es ist nicht ein Zeichen der Helligkeit, sondern nur ein Zeichen, dass wir nur an die Dinge uns halten, die vergehen. Und der Zweifel ist darum so schlimm, weil er am Wort Gottes nicht festhalten will, an dem Zuspruch, wo doch sein Wort wahr ist und nicht trügen kann. Und darum ist so wichtig, dass man im Glauben bleibt, am Glauben festhält. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Das soll mein letzter Gedanke sein, den ich Ihnen mitgeben will. Alles ist möglich dem, der da glaubt. So tat Josua, steht da. Er zieht die Schuhe aus. Er fällt nieder, er betet Gott an. Merken Sie, wie zum Glauben immer das gehorsame Tun gehört. Man kann das überhaupt nicht trennen. Und wenn Sie glauben, dann müssen Sie sofort die großen Taten des Glaubens vollbringen. Der unvergessliche Bischof Dibelius hat uns ja einst das Wort eingeprägt, das man nicht mehr vergessen kann. Ein Christ ist immer im Dienst. Ich könnte sagen, ein Glaubender ist immer im Tun, der schafft was. Er wird nämlich erleben, wenn er jetzt mit seinem Glauben etwas anfängt, dass plötzlich die Türen aufgehen von der Stadt. Jericho heißt es im nächsten Vers, am Anfang des 6. Kapitels, es war so fest zugemauert, dass kein einziger heraus oder hereingehen konnte. Aber vor Josua fallen die Mauern. Nun haben Sie vielleicht gemeint von der Erzählung Ihrer Kindheit her, das seien eben die Schallwellen der Trompeten gewesen. Ich hätte Ihnen am liebsten jetzt heute noch in die Predigt ein Horn mitgebracht, das die Priester geblasen haben. Dann hätten Sie gewusst, dass das nicht die Schallwellen waren. Das ist nämlich das Widderhorn, das Schofarhorn. Haben gar nichts anderes geblasen. Es gibt nur so kurze Laute, boop, boop, so kurze Signaltöne, gar nicht mehr, also mit den Schallwellen, da können sie überhaupt nichts machen, das noch in der frischen Luft, also da passiert überhaupt nichts. Nein, sie sind in einer Prozession 7 Tage herumgewandert. Hätten sie das auch gemacht, ich hätte es nicht gemacht. Ich wäre ein Mensch des Zweifels gewesen. Ich sage, was soll dabei herauskommen? Ich habe doch meinen gesunden Menschenverstand. Ich hätte bestimmt auch das Wort Gottes kritisieren wollen und mich drüber setzen wollen. Aber Gehorsame, die im Tun bleiben, die im Dienst sind, die herummarschieren, die erleben die Wunder Gottes, die nicht müde werden und die klagen und sagen, jetzt in der Hitze, jetzt habe ich genug, jetzt mache ich nimmer weiter, jetzt reicht mir's. Wie leicht wollen wir aufstecken im Glauben und sagen, ach, jetzt doch nimmer. Und damals hat Josua das Volk geordnet und die Kriegsmann sagt, lauft mal um die Stadt. Und er wusste, hier ist der Herr. Er war ihm erschienen. Und es war für ihn jetzt ein ganz, ganz kleines, auf welche Weise er auch das Problem lösen wollte, das ihn bekümmert hat. Ich dachte, wenn das Sie heute begriffen haben, für Ihr ganzes Leben, Sie brauchen kein Widerhorn, Sie können Ihre Lieder singen und Gott anbeten und fröhlich Ihre Straße ziehen. Und das hören auch unsere Kranken wieder mit, die unter ihren Schmerzen seufzen. Und doch sollen sie wissen, da ist der Herr, auch dort an diesem Platz. Und er will hier seine Wunder tun. Und er will nur, dass wir auf ihn schauen und bei ihm bleiben und alles andere ihn machen lassen. Oh, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Amen. Wir singen Jesu, meine Freude, 293, die Verse 1 bis 3, 293. Wir wollen beten. Du barmherziger, freundlicher und treuer Herr, du hast einst den Josua ermutigt, auch in dieser aussichtslosen Lage dir zu vertrauen. Und du weißt, wie schwer es uns oft fällt, angesichts der großen Schrecken, der Gefahren und der Nöte, die viele von uns bedrängen. Und da sind wir dir dankbar, dass du uns nicht bloß vergängliche Wunderzeichen zur Hand gibst als Stärkung unseres Glaubens, sondern dass wir dein Wort haben, das nicht gebrochen werden kann. Und dass du uns die Schrift gegeben hast, die nicht gebrochen werden kann. Und dass das feststeht, dass du im Leben von uns sündigen Menschen deine großen Siege tust. Da wollen wir dich bitten, Herr, komme und heilige uns. Wir wollen dich anbeten und vor dir niederfallen und dich bitten, nimm du unser Leben ganz neu, dass du dich darin groß machen und verherrlichen kannst, dass du aus unserem Leben etwas wirken kannst, was bleibt, dass du deine Geschichte darin machen kannst. Und wir wollen auch andere aufrichten, andere, die im Zweifel nicht mehr glauben können, die angefochten sind, die müde und träge geworden sind. Ja, nicht, dass wir sie verurteilen, sondern dass wir sie aus der eigenen Erfahrung des Unglaubens heraus zu dir hinführen, der du in deiner großen Güte und Barmherzigkeit Schuld vergibst und immer wieder den glimmenden doch nicht auslöscht, sondern zu neuem Feuer anfachst. Herr, gib doch wieder, dass Menschen durch uns zum Glauben an dich finden und gib, dass durch alle Dienste und Veranstaltungen auch unsere Gemeinde, gib du neues Glaubensleben in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem Volk und überall, wo auch dein Name an diesem Tag gepredigt wird, wirke du vielfache Frucht, dass Menschen dir glauben, dir vertrauen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch In dir ist Freude in allem Leide, 288, beide Verse, 288. So wollen wir auch in die vor uns liegende Woche hineingehen. Und so soll es dann herausschallen aus unseren manchmal auch bedrängten und sorgenden Herzen, aber in der Freude, der Herr löst das. Das ist seine Sache. Jetzt ist ein neuer Notizenzettel erschienen. Vielleicht wäre es gut, wenn der Begrüßungsdienst nachher auch im Ausgang die nochmal anbieten würde, dass Sie alle den jetzt haben und bis über Ostern dann auch unsere Termine, Gottesdienste und so weiter, den brauchen Sie. Doch Alte liegt jetzt nicht mehr auf. Wir haben am Dienstag Seniorenkreis. Ich möchte da von der Hanna Faust erzählen. Das war eine ganz schlichte Frau in Wuppertal. Aber die hat mehr für die Behebung des sozialen Elends getan in Wuppertal als der dort lebende Friedrich Engels, der außer Sprüchen für die Notleidenden nicht viel gebracht hat. Und das will ich mal zeigen, was eine Frau im Glauben gewagt hat und dort auf die Füße gestellt hat, in ganzer Schlichtheit. Seniorenkreis um 14.30 Uhr, aber das ist in dieser Woche Bibeltraining und so weiter, das läuft alles. Und dann ab 27. geht dann unser Notizenzettel. Ich möchte auf zwei Sachen vom Notizenzettel nur noch hinweisen, weil das neu ist. Der Abendgottesdienst in 14 Tagen, da wollen wir es ja in einer ganz anderen Form machen, auch mit viel Singen, um auch solchen Menschen den Zugang zu ermöglichen, die sonst im Gottesdienst sich nicht so zu Hause fühlen. Für mich ist das eine noch viel stärker betonte Form der Evangelisation, also abends um 18 Uhr. Und dann an dem gleichen Sonntag, den 6. März, also in 14 Tagen, da wollen wir vor und nach den Gottesdiensten, soweit, also vormittags und auch abends, einen Verkauf von Handarbeiten aus Haiti machen. Ich habe unsere Mitarbeiter von Christliche Fachkräfte dort besucht. Es ist ja oft gar nicht bekannt, durch welch ein unbeschreibliches Elend dieses Land geht, das schon zu den ärmsten der Welt gehörte. Haiti in der Karibik. Nicht Tahiti, das ist ein Millionärsparadies. Haiti. Und also mir haben viele erzählt von Tausenden von Kindern, die schon diesem Embargo zum Opfer gefallen sind. Und da geht es um Folgendes, da ist eine Missionarin, die ganz wunderbar gestickte Tischdecken, nicht haitanische Volkskunst, sondern nach deutschen Mustern. Also deutsche Geschmacksrichtung, deutsche Qualität. Aber wer Freude hat an solchen Handarbeiten, wir haben sehr viele da. Und das ist für diese Ärmsten der Armen eine ganz große Ermutigung, wenn sie dafür was bekommen können. Und wir wollen das an dem 6. März verkaufen, drüben im unteren Saal. Steht auf dem Notizenzettel, nur dass sie es beachten und sich das dann vormerken. Der Hauskreis von Dr. Haug und seiner Frau, die machen eine Flandernreise, das steht jetzt nicht im Notizenzettel, deshalb möchte ich sagen, und zwar vom 12. bis 16. Mai eine Studienfahrt mit einem hochinteressanten, schönen Kulturprogramm. Da liegt der Zettel da hinten auf dieser Seite bei den Auslagen und Frau und Herr Dr. Haug, die sind hier vorne, bleiben Sie gerade noch hier in der zweiten Reihe. Falls jemand Sie was fragen will, ist es am besten, dann kann man unmittelbar auf Sie zugehen. Da darf sich jeder anschließen, der Interesse hat. Deshalb dürfen Sie auch gerade so fragen. Und das Opfer ist heute von der Kirchenleitung für das diakonische Werk bestimmt. Und nun will der Herr mit uns gehen. Wie er mit Josua war, so will er mit ihnen sein. Und der Herr segnet sie. Er will all seine Gaben über ihnen ausschütten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.